Also Jesus, wenn man die Bibel lesen hat, wurde öfters von Menschen gefragt, Jesus, was kommt in die Zukunft? Sogar, was sind die Zeichen von der Endzeit, wenn der Menschheitsgeschichte, Weltgeschichte zu Ende geht? Und warum haben die Jesus gefragt? Weil Jesus eine ewige Person ist. Er kommt vom Himmel. Er hat eine ganz andere Perspektive. Er ist nicht wie wir gebunden. Er sieht nur den Moment. Er sieht das Ganze. Und deswegen haben die ihn gefragt. Johannes der Täufer hat sogar gesagt, ich komme von der Erde als Prophet, ich rede, was hier ist. Aber Jesus kommt von oben. Und er hat diese Perspektive. Und deswegen haben wir Jesus gefragt, Jesus, was passiert in den letzten Tagen? Was kommt davon zu? Auf alle Fälle, Jesus erzählte diese Worte in Lukas 21. Er gibt eine Reihe von Zeichen, die stattfinden würden in den letzten Tagen. Und wenn man das liest, Lukas 21, viele von den Zeichen sind ziemlich passend zu, was wir jetzt erleben. Etliche Zeichen gehen jetzt in Erfüllung. Und ich glaube, das ist ein Zeichen, wir sind wirklich ziemlich am Ende. Wir haben einiges vor uns. Und eine von den Zeichen, die Jesus erwähnte, in Lukas 21, Vers 36, davor, er sagte, hier wird ein Zeichen sein. In Vers 24, steht, es wird Zeichen geben, Sachen werden geschehen und der Erde, steht der ganze Erdkreis, wird unter Angst der Nationen sein in Ratlosigkeit und die Menschen werden vor Furcht verschmacken von der Erwartung der Dinge. Das heißt, es wird global, weltweit, auf der Erde, ganzen Erdkreis Angst, eine Atmosphäre des Angstes herrschen und Furcht. Und man könnte sagen, es gab es immer, es gab Kriege und so, es gab es immer, das stimmt. Aber steht hier der ganze Erdkreis. Und das ist erst neulich. Früher gab es Kriege, riesigen Kriege, Krisen, aber es war ziemlich begrenzt. Was auf der anderen Seite der Welt passiert, hat keine gejuckt, die haben nichts davon erfahren. Jetzt wird eben der Zeit global. Was in Alaska passiert, betrifft Menschen da in Australien und umgekehrt. Das ist etwas Neues, global. Und wir sehen es besonders in dieser Pandemie. Es gab vielen, aber so weit verbreitet durch die Medien, aber nicht nur Medien, die Verknüpfungen wirtschaftlich. Das heißt, hier ist ein Ausfall in Amerika, Transportschwierigkeiten, dann gibt es einen Hungersnot in Afrika oder Afghanistan. Das ist wirklich neu. Und das ist, was von ihr redet. Es wird global Angstzustände geben, Atmosphäre des Angstes, weil alles so verknüpft ist. Und das ist, was wir jetzt sehen. Aber Jesus sagt in Vers 36, wie wir darauf reagieren sollten. Er sagte, wacht nun und betet. Seid wachsam und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesen allem, was gestehen soll, zu entfliehen, zu überwinden und standhaft zu halten. So er sagt, wacht und betet. Und diese zwei Worte, wachen und beten, kommen öfter zusammen im Neuen Testament. Immer wieder sagt Jesus, wacht und betet. Und die Apostel, wacht und betet. Seid wachsam und betet. Und ich möchte heute deswegen darüber sprechen. Dann geht weiter hier, damit ihr stehen könnt vor dem Menschensohn. Und vor dem Menschensohn zu stehen bleibt. Wow. Das ist, worüber möchte ich sprechen, dass wir stehen können und überwachen und beten. Also ich weiß nicht, dieses Wort wachen, was ihr daran denkt. Vielleicht sagst du, ja, letzte Zeit, ne? Nur nicht jetzt nicht mehr, aber ganz am Anfang der Corona-Zeit, du gehst zu Lidl oder Aldi, und da war Wachen da. Oder zum Baumarkt, da war Wachen. Wo ist dein Einkaufswagen? Wie hast du es gemacht? Ja, Wachen. Und ich sage das nur, weil ich als Kind, ich dachte, Jungs sind komische Geschöpfe halt, ne? Und ich weiß es, ich war auch einer. Ein Junge, so ein kleiner Junge, und die haben ihre komische Arten, die einzigartig sind. Viele wollen das wegwischen, Jungs, Mädchen, alles gleich. Nein, nein. Zum Beispiel, Jungs haben eine besondere Faszination mit Feuer. Für die, die Jungs und Mädchen haben, merken das in der Zeit. Jungs, du machst ein Feuer, die Augen gehen ganz breit auf, und sie lieben das Zündeln. Bei uns zu Hause, wir haben 3 Mädchen, 3 Jungs. Wir haben einige Möbelstücke, wo Brandstellen da sind, weil jemand gezündelt hat. Und ja, rate mal, wir alle gemacht haben. Das waren die Jungs. Und ich habe immer gewusst, bei den Jungs muss man besonders aufpassen mit Feuerzeuge und alles. Die haben ihre Eigenarten da. Naja, man könnte sagen, das ist sexistisch, aber leider ist es eine Tatsache des Lebens. Eine andere Sache, die Jungs fasziniert, zumindest diese Jünger, als ich noch ein Junge war, war Wachen, Wachleute. Ich weiß nicht, ob es bei euch so war. Aber ich kann mich noch erinnern, meine Zeit, damals gab es Banken und bei Banken waren viel Geld gelagert. Heutzutage ist alles digital, Überweisungen, es haben nicht so viel vor Ort. Aber damals war Geld, Bargeld wirklich in Hülle und Fülle in den Banken. Und da hast immer Wachpersonal gehabt, an Eingang und Ausgang, bewaffnet. Und ich kann mich noch erinnern, als Junge ging nahe, dieser Wachpersonal, bewundert, angehimmelt, oh, da schau das an. Die Waffen und alles, naue Stücke. Ich fand es wirklich toll, Wachleute. Meine Mutter hat auch mehrere Beziehungen zu Soldaten gehabt, zu Männerfreundschaften. Sogar sie hat eine geheiratet. Mein dritter Stiefvater, der war bei den Marines. Habt ihr schon von den Marines gehört? Das sind diese Kampfeinheiten, das besonders bekannt dafür ist, dass sie immer bereit sind für Kampf. Sogar steht in ihr Logo, da steht drin, immer bereit zu kämpfen. Die Marines. So, er war bei den Marines. Und ich kann mich noch erinnern, als Kind sind wir oftmals in die Kaserne gegangen, um einkaufen. Und das habe ich so bewundert als Jugendlicher. Ne? Du gehst da, die wachen da, und du gehst an die vorbei. Wow. Leute, die wachsam sind. Warum sind Wachen da? Sie sollen Stabilität in der Situation bringen, Sicherheit, Verordnung schaffen, weil die Menschen neigen dich dazu, vor allem in Krisenzeiten, Chaos anzurichten, Anarchie auszubrechen. Und wir merken es auch in dieser Corona-Zeit. Ja, wir reden von Corona und dem Virus, aber gleichzeitig in vielen Ländern, vor allem in den USA, Chaos und Anarchie. Angriffe, ich meine, es sind ganz schlimme Sachen. Es geht Hand in Hand, wenn Menschen ängstlich sind, wenn eine Atmosphäre der Angst herrscht. Oftmals kommt Chaos und Anarchie auch dabei. Das sehen wir in der ganzen Weltgeschichte. Besonders in den Zeiten, wo, wie gesagt, wo Angst da ist, kann es zum Positiven manchmal wirken, aber in der Regel geht es negativ. Wir sehen in der Weltgeschichte immer wieder, gab es eine Atmosphäre der Angst, wo Menschen erschüttert wurden, Sachen auseinandergeflogen sind. Und was ist geschehen? Letzten Jahrhundert, 20er, 30er Jahre, Wirtschaftskrise. Und wir wissen, was danach geschah. Diktatur, Holocaust, Zweiten Weltkrieg. Es geht zusammen. In dieser Zeit sind Menschen besonders leicht zu manipulieren. Und deswegen sind Wachen notwendig. Wachen sollen das dagegen stemmen. Die Aufgabe ist, Ruhe reinzubringen, Sicherheit und Klarheit zu bringen. Auch jetzt in der Corona-Zeit. Wie ich sagte, am Anfang war diese Wachpersonal vor den Läden, Lebensmittelladen, und die waren leider nicht Profis. Ich habe es gemerkt, die meisten haben die irgendwie von der Straße geholt. Nicht Profis, aber Einkaufswagen, hier sollst du die Hände waschen, und so geht's. In diese Tür rein, die raus und alles. In Krisensituationen sind Wachpersonal notwendig, um Sicherheit, Stabilität zu schaffen. Und nicht nur in solche Krisen, aber es gibt auch eine geistliche Dimension da. Ich möchte heute mehr darüber sprechen. Weil es gibt eine solche Krisen können in der Regel Negatives auslösen, Schlimmes. Aber es gibt positive Sachen, die draußen stehen können. Wir sehen, dass bei vielen Krisen, Weltkriege, große Krisen in der Welt erschüttert haben, schlimme Sachen, die geschehen sind, aber oftmals waren große geistliche Erweckungen. Wo Menschen, die die Fragen verdrängt haben, die wollen es nie hören, Gott und Ewigkeit, was ist, die sind so erschüttert und die haben begonnen zu suchen. Und nochmals, nach solchen Krisen kamen große Erweckungen auch. Und deswegen brauchen wir auch Wachpersonal, die ja, mit Gott im Gebet wachen und beten. Und ich denke, es ist wichtig, ich möchte es erwähnen, kannst vielleicht das, der erste, der nächste, die ja hin tun. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, was hier auf der Welt passiert, auch diese Krisen. Es ist nicht nur äußerlich, was wir hier sehen, mit Wirtschaft oder mit politisch oder was zu tun. Da ist auch geistliche Dimensionen da, da steckt mehr dahinter. Und manche können jetzt sagen, ach, ihr Leute sehen Gespenster. Nein, Gott sagt es ganz klar in seinem Wort. Es ist nicht nur das, was wir sehen. Es gibt auch eine geistliche Dimension da. Schauen wir zusammen in Epheser Kapitel 6. Der Apostel Paulus schreibt das unter der Führung des Heiligen Geistes und er schreibt diese Worte. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ach, das ist Gehirnspinne. Nee, Er sagte, dass nicht nur das Sichtbare, gibt es auch andere Dimensionen dahinter. Und wenn wir das nicht wahrnehmen, wir werden überrumpelt sein. Wir werden ratlos sein. Es gibt viele Sachen, die in der Welt geschehen. Politische Wissenschaftler und Geschichtsleute, Geschichtsschreiber versuchen einen Reim daraus zu machen und können nicht erklären, wie es geschehen ist, weil es mehr dahinter steckt, andere Dimensionen. Und davon redet er, dass auch einer Anführer von diesem Chaos, Satan, Diabolos, der Teufel. Diabolos bedeutet Durcheinanderbringer, der Chaosbringer. Und wir sind berufen als Wachleute. Gott möchte uns als sein Wachleute benutzen, wachen und beten, damit auch hier nicht die Überhand hat, dass wir eingreifen, dass Gott etwas Positives daraus bewirkt. Es steht hier, wir kämpfen nicht nur gegen Fleisch und Blut, in Vers 13, denn er sagt, und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und was gehört zu dieser Waffenrüstung? Vieles, aber die letzte möchte ich nur erwähnen. Das steht in Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen bete zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen, für alle Erlösten. So, welche zwei Worte sind wieder hier? Beten, wachen. Und ich möchte diesen Aufruf weitergeben. Gerade in dieser Zeit sind Wachleute gebraucht. Und Gott möchte sie einsetzen, gerade in dieser Zeit. Und das ist unsere Aufgabe als Volk Gottes. Nächster Text ist Hesekiel 22, Vers 30. Im Alten Testament war es genauso. Ich möchte lesen, hier war Israel in einer Krise. Ihr Land wurde geplündert von den Babyloniern. Viele Menschen sind in Verbannung geschickt worden, gefangen, weggenommen. Einer war Hesekiel, der andere war der Prophet Daniel. Und die sitzen da in Babylon fest. Die Stadt, das Land wurde geplündert. Der Hauptstadt, die Mauern wurden in gewisse Stellen niedergerissen, weil die Babylonier wussten, wenn wir das tun, dann die können sich nicht verteidigen, in diesen jederzeit leicht irgendwie zu überfallen. Die Mauern eingerissen und sie gingen weg. Die waren wirklich in der Krise. Und es steht in Hesekiel 22, Vers 30 hier, Gott spricht. Gerade in dieser Krisenzeit, er spricht zu Hesekiel und er sagte, und ich suchte einen Mann unter ihnen, der der Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste und zerstören müsste. Aber ich fand keinen. Er suchte Wachleute. Gerade in dieser Zeit, in dieser Krise, ich suchte nach einem Mann, Menschen, die bereit waren, in den Riss einzutreten. Hier ist die Schwachstelle, hier ist Krisenzeit. Einzutreten als Wachleute, die beten. Und ich fand keinen. Das ist ernüchternd. Und die Frage ist, muss Gott dasselbe heute sagen, in dieser jetzigen Krise? Da sind viele Risse durch diese ganze Corona-Situation ausgelöst. Er redet von hier von Menschen, er sucht Menschen, die in den Riss treten. Es sind viele Risse, viele Strukturen sind kaputt. Er sucht Menschen, die eintreten. Er redet von Menschen, die Fürbitte tun. Ein paar Beispiele, die ich geben möchte, kannst du zu dem anderen. Diese Texte habe ich erwähnt, ich will nicht darüber sprechen, keine Angst. Aber ein paar gute Beispiele von Menschen, die in den Riss eingetreten sind. Abraham. Gott macht Abraham klar, ich werde Sodom und Gomorra, diese Städte für ihre Bosheit, zerstören. Abraham erfährt davon. Was macht er? Naja, mach was. Nee, er tritt ein in den Riss. Seine Neffe wohnte da mit seiner Familie. Und er bittet und sagt Gott, wenn es 50 da sind oder 45. Und er redet mit Gott, tritt in den Riss ein. Letztendlich, es waren nicht mal 10 Gerechte in dieser Stadt. Die Stadt ist zerstört worden. Aber seine Neffe und seine Familie wurden gerettet. Und hätte er nicht gebetet, wäre das auch nicht geschehen. Menschlich gesehen, man könnte die Geschichte schauen und sagt, das war nur ein Naturereignis, Vulkan ausgebrochen, natürlich. Aber es gab geistige Dimensionen. Und Abraham ist da eingetreten, sonst wären alle gestorben. Ein anderer Mann, der in den Riss eingetreten war, war Mose. Mose war in der Wüste, er führt das Volk Israel aus Ägypten. Und in der Wüste, er geht auf den Berg und begegnet Gott, bekommt das das Gesetz, des alten testamentlichen Gesetzes, Tora. In dieser Zeit, Israel ist im Tal und was machen sie? Die machen einen Götzen aus Gold, einen goldenen Kalb. Und Gott sagt, geh herunter. Ich bin dabei, ich soll dieses Volk zerstören für sowas. Ich habe sie gerettet und sie beten jetzt eine Götze an. Und Mose geht runter und dann er tritt in den Riss. Und Gott sagt, ich mache einen neuen Staat. Ich starte mit dir, Mose. Dann wird das Volk Israel nicht mehr existieren. Wahrscheinlich würden heutzutage das Volk Mose heißen. Die Kinder Moses, aber nein. Mose tritt ein. Ich sage, Gott, wenn du dich zerstören möchtest, bitte erbarme dich und dann lösche mich aus dem Buch des Lebens. Und Gott hörte und sagt, okay, ich mache weiter. Wieder jemand, der in den Riss getreten ist. Letzte David, die Stadt Jerusalem, da kam eine große Seuche über das Land. Es soll die Stadt Jerusalem zerstören. Und David tritt in den Riss und sagt, Gott, hier bin ich. Ich bin schuldig, dann töte mich bitte. Und Gott hat Erbarmen, hat ein Opfer von ihm angenommen. Und ich könnte viele andere Beispiele geben. Er sagte in Hesekiel, Gott suchte nach Menschen, die in den Riss eintreten, diese Schwachstellen eintreten, es aufbauen. Und er fand keinen. Meine Frage ist, findet ihr heute in dieser Krise Menschen, die in den Riss treten, im Gebet? Darüber möchte ich sprechen. In Jesaja, Kapitel 59, es geht weiter. Nicht nur er hat sowas gesehen, auch der Prophet Jesaja. Ich meine, wir leben wirklich in einer Krisenzeit. Viele Strukturen sind zerstört. Viele Risse sind entstanden worden durch diese jetzige Corona-Situation. Es gibt verschiedene Meinungen. Einige sagen, durch die Virus, das ist die größte Sache, die Zerstörung anrichtet. Andere Menschen sagen, nee, eher die Maßnahmen und die Gegenmaßnahmen lösen mehr Zerstörung aus. Das Uneinigkeit. In einem Punkt aber sind alle einig. Und wisst ihr, was das ist? Alle sagen, es wird nicht einfach mit der Impfung gelöst werden. Impfung, Virus ist vorbei und alles wird wie normal zurückkehren. Es wird nicht passieren. Das sind so viele Risse. So viele Sachen sind zerstört. Wirtschaftlich, politisch, sozial. Wir haben dafür gebetet heute. Wir sollen weiter beten. Kinder, die diesen Sozialaustausch nicht haben. Vor Corona, wir haben Angst gehabt. Schau, die Kinder können nicht mal mit Leuten reden. Die sind mit ihren Handys, Computer, die können sich nicht mit Menschen austauschen. Und jetzt bleiben die zu Hause. Ist es noch schlimmer geworden. Und wenn morgen die Impfung da wäre, alle geimpft wäre, keine Corona mehr, meinst du, es wird einfach zurückkehren? Die Kinder bleiben beschädigt. Es wird nicht zum alten Zustand zurückkehren. Wir müssen in diesem Riss eintreten, im Gebet, dass wirklich Heilung geschieht, dass Menschen aus dieser Situation nicht überrumpelt werden, sondern eine Lösung finden, Heilung erfahren. Wir müssen in den Riss treten. Jesaja 59, Vers 16. Da schreibt auch der Prophet etwas Ähnliches. Der Herr sah es, und was er sah, war nicht gut in seinen Augen. Vers 16, er sah, dass kein Mann da war, war keiner da, und er wundert sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Wieder, er schaute, es war kein Mann da, keiner, der Fürbitte tut, der eintritt in den Riss. Und da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Gott lässt uns nicht im Stich. Er sucht, er war kein Mann, der in den Riss eintritt. So Gott selbst kommt in die Welt, Jesus Christus, unser Vermittler. Er kommt rein als Retter, der versprochene Messias. Jesaja ist der Prophet, der am meisten von dieser versprochenen Messias und Retter schreibt. Gott sei Dank, dass Gott selber eingetreten ist. Aber wir sollen nicht denken, naja, gut, Gott hat es gemacht. Warum braucht er mich? Nein, Gott sieht es nicht so, weil gleich später in Jesaja 62, Verse 6 und 7, schau, was er hier schreibt. Ja, Gott ist die Lösung. Gott schreitet ein. Er ist es, der uns rettet. Und trotzdem, er will die Menschen, die er rettet, brauchen jetzt. Er sucht, er bestellt Wächter. Vers 6 und 7. Steht hier, auf deinen Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Gott bestellt Wächter hier. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr dem Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem, er spricht hier von Jerusalem, es geht für andere Städte auch, wieder aufgerichtet und bis er zum Lobpreis macht auf Erden. So er sagt, Gott bestellt Wächter. Damals für Jerusalem, aber es andere Städte auch, auch für Jena, andere Krisengebiete. Gott bestellt Wächter, die Fürbitte tun sollen. Wird er heutzutage einige finden? Ich hoffe, und deswegen rede ich hier heute, ich hoffe, dass wir sagen, Gott, hier bin ich. Dein Wille, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich werde dafür beten. Ich sehe Chaos, ich sehe so viele Risse hier, Sachen, die zusammengestürzt sind, aber ich trete da rein mit dir. Auch im Neuen Testament, wir sehen genau diese Hinweis. Jesus spricht darüber in Lukas Kapitel 18. Jesus suchte auch, das war auch nicht seine Sache, er kam rein, um unser Mittler zu sein, aber er suchte auch andere Menschen, die bereit waren, sich so einstellen zu lassen als Wächter, die wachen und beten. In Lukas Kapitel 18. Jesus sprach, hat von einem Gleichnis erzählt und dann in Verse 7 und 8 sagt diese Worte. Gott aber, er sagt, hört mal gut zu, Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Ja, Tag und Nacht zu ihm schreien. Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Wow. Gott sucht immer noch Wächter, die ihm Sachen erinnern und sagen, Gott, wir sind da. Wir sehen die Situation, wir sehen auch, was dahinter steckt. Und wir beten. Gott sucht die immer noch. Manche können denken, ja, aber was lohnt es sich? Ich meine, Gott ist souverän, er macht, was er will. Gott hat alles bestimmt. Er hört nicht auf uns, oder? Oh doch, deswegen holt er Wächter. Ich kann es nicht erklären. Ja, Gott ist souverän, aber gleichzeitig unsere Gebete haben eine Wirkung. Wir sehen es bei Abraham, wir sehen es bei Mose, wir sehen es bei David. Gott wirkt, aber er bindet uns in sein Wirken ein. Als seine Erben und Miterben. Er meint es wirklich ernst damit. Findet er Leute? Oder sagen wir, Gott macht, was er will? Bitte, lasst euch einstellen als Wächter. Traurig auch hier ist in Lukas 18, Vers 8, was ist der letzte Satz, der Jesus sagt? Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf Erde? Wer das solche finden? In der Rede, das ist vor allem adressiert, gerichtet an Menschen, die in den letzten Tagen leben. Wenn er kommt, wird er solche Menschen finden? Das ist die Frage an uns. Wenn er kommt, wird er solche Menschen finden? Auch hier, hier in Jena. Überleg es, wir sollen wirklich ernsthaft diese Frage stellen. Es ist nicht nur für Jerusalem, es gilt auch für uns hier heute. Eine, die das gelernt hat, das ist eine offene Frage. Eine, die das wirklich auf eine harte Art und Weise gelernt hat, war Petrus. In 1. Petrus 4, Vers 7, nach seiner harten Lektion, ich werde gleich darüber sprechen, schreibt er diese Worte. Er sagt, 4, Vers 7, er schreibt, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen, seid nüchtern, seid wachsam zum Gebet. Wachet und betet. Wie hat Petrus das besonders gelernt? Es ist eine sehr aufwühlende Geschichte. Zeigt es oftmals, wir schlafen ein, wir sind nicht dabei. Und wie wir überrempelt werden. Die Geschichte ist in Matthäus 26, Vers 40 und 41. Jesus kommt, steht vor einer großen Krise. Er weiß, er muss sein Leben hingeben, um Menschen zu retten. Und nicht nur sterben wie normale Opfer oder Märtyrer. Er muss die Schuld der ganzen Welt auf sich tragen. Er war so tief bewegt und so tief bedrückt. Er müsste einfach beten. Er geht im Garten zum Beten, kurz bevor er gefangen genommen wurde und hingerichtet. Und er fängt an zu schwitzen und weinen. Er nimmt drei von seinen engsten Jüngern mit sich. Einer war Petrus. Und sie gehen hier ein bisschen weiter und er fängt an zu beten, oh Herr, wenn es einen anderen Weg gibt, nimm diesen Kelch von mir. Es gab keinen anderen Weg. Deswegen, Jesus müsste sterben. Und dann kommt zu seinen Jüngern, die drei, die mit ihm beten und wachen sollen. Und was machen sie? Sie schlafen. Und er sagt, ihr schläft. Komm, wacht und betet mit mir. Wacht und betet mir, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Damit ihr nicht auf die Nase fallen. Weil das Fleisch ist willig, aber der Geist ist nicht so stark. Schon umgekehrt. Der Geist ist willig, aber der Fleisch ist nicht so stark. Umgekehrt, ja, Entschuldigung. Und er hat das vor allem an Petrus gesagt. Wisst ihr warum? Jesus hat gesagt, ich werde bald sterben. Und Petrus sagte lautstark, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Jesus sagte, wacht und betet, damit er nicht auf die Nase fällt. Und was ist geschehen? Jesus dreimal verleugnet. Wenn wir nicht wachen und beten, wir werden wie Petrus auf der Nase fallen, auch wenn wir gute Absichten haben. Gott sucht Wachleute, auch heute. Das ist schon hart, wo Jesus sagte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Die Frage auch an uns. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Deswegen haben wir darüber gesprochen, über diesen Gebetskreis, wie notwendig es ist, dass wir zusammenkommen, wachen und beten, Sachen in Gottes Händen geben, gerade in dieser Krisenzeit. Gott wird uns gebrauchen. Wir haben spielen eine wichtige Rolle. Petrus ist auf der Nase gefallen. Er hat wirklich versagt, aber er hat was daraus gelernt. Und wir sehen das später in Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4, die kommen auch wieder in der Krise. Die hohen Priester und die Führer des Volkes nehmen Petrus und ein paar andere Jünger gefangen, tun ihn im Gefängnis und dann holen sie ihn raus. Später, und eigentlich Gott hat sie freigelassen, und die werden vorgeladen und bedroht. Und die sagen, redet nicht mehr in diesem Namen von Jesus, sonst gibt es Konsequenzen. Todesdrohungen. Und Petrus sagte, ganz anders, mutig diesmal, nicht, ich verleugne Jesus. Er sagte, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Keine Angst, wir werden da bleiben. Später haben sie die freigelassen, es steht in 4, Vers 32, muss mal gucken, 29, ja, genau. Ja, steht da, sie wurden freigelassen, muss mal gucken, wo das ist, tut mir leid, ich habe meine Brille nicht da. Vers 23, genau. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu ihnen, und verkündete alles, was der Hohenpriester und der Älteste zu ihnen gesagt hatte. Sie aber das hörten und die fingen an, mit Gott zu reden. Die fingen an zu beten. Sie werden entlassen. Was machen Petrus und die anderen? Die hauen ab, verstecken sich, verkriechen sich? Nein, was haben die gemacht? Sie gingen zu den Gläubigen und die fingen an zu beten. Er hat wirklich was gelernt aus dieser Katastrophe, aus seinem Versagen. Sie beten, und in Vers 29 steht hier, die schließen ihr Gebet ab. Und nun, Herr, siehe an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen im Munde geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie dies gebetet hatten, sie kamen zusammen und beteten, was passiert? Bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die haben es gelernt. Gott bestellt Wächter und die haben es gemacht. Können wir das auch tun? Ist es wichtig, dass wir beten? Ist es schön, dass wir diesen Gebetsruhmbrief haben, dass wir Anliegen haben und füreinander beten können? Aber es ist wichtig, auch zusammenzukommen zum Gebet auch. Steht in Matthäus 18, Vers 19. Jesus sagte, wenn Menschen zusammenkommen und übereinstimmen, besonders diese Gebete, die haben besondere Macht von mir. Wenn einer ein Einzel betet, Gott hört das auch. Aber wenn Menschen zusammenkommen, ihre Interessen beiseite tun und einig sind, das bewegt das Herz Gottes besonders. Ich hoffe, dass wir das in dieser Krisenzeit lernen, dass wir uns als Wächter einstellen, dass Gott nicht sagen muss, ich suchte nach einem Mann. Ich suchte nach Menschen in dieser Krisenzeit, in der wir jetzt leben. Und ich fand keinen. Ich hoffe, dass Gott hier in Jena fündig wird und dass wir als Mauer, also Wächter auf diesen Mauern stehen, für unsere Stadt, für unser Land, für die Gesellschaft beten. Weil das sind sehr, sehr viele Risse. Und Gott sucht Menschen, die in diesen Riss eintreten. Kannst du vielleicht auf das letzte, das erste Bild wieder aus Erinnerung. Wacht nun, bete zu aller Zeit, damit wir hier feststehen können. Aber wird Gott solche Menschen finden?